Dieser Frieden, nach dem sich die Welt sehnt, der ist hier, mitten unter uns. Wie das die Engel sangen an Weihnachten, ne? Ehre sei Gott in der Höhe und Frieden auf Erden. Also, die Predigt hat heute den Titel Shalom. Und ich lese euch mal den Kontext von dem Vers, den Simon heute schon gelesen hat. Johannes 20, Vers 19. Am Abend aber dieses ersten Tages der Woche, als die Jünger versammelt und die Türen verschlossen waren aus Furcht vor den Juden, kam Jesus und trat mitten unter sie und spricht zu ihnen: Friede sei mit euch. Und als er das gesagt hatte, zeigte er ihnen die Hände und seine Seite. Da wurden die Jünger froh, dass sie den Herrn sahen. Da sprach Jesus noch einmal zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Wem auch immer ihr die Sünden erlasst, denen sind sie erlassen. Und wem auch immer ihr sie behaltet, denen sind sie behalten. Also der Mottovers vom Peace Training lautet: Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Und wir schauen uns heute an drei Punkte. Einmal der Frieden, den wir suchen. Kannst du uns das noch weiterklicken, Julian, bitte? Genau, dann der Frieden, den wir brauchen, und der Frieden für die Welt. Wer die Nachrichten schaut oder Zeitung liest oder das Radio einschaltet, der merkt ja ganz schnell, Kriege und Konflikte gibt es sehr viele. Unzählige Menschen werden unschuldig verwundet oder getötet. Wir leben in einer friedlosen Welt. Wenn man sich die Statistiken anschaut, merkt man, nach dem Zweiten Weltkrieg sind die internationalen Konflikte in ihrer Anzahl gestiegen. Mächtige Nationen greifen andere an und Abmachungen, die sonst für selbstverständlich galten, die scheinen für manche nicht zu gelten. Die regelbasierte Weltordnung erscheint brüchig. Was können da die Vereinten Nationen leisten und welche Kraft besitzen Völker- und Menschenrechte überhaupt? Vor einiger Zeit hatten wir Besuch von einer ukrainischen Familie. Das ist ein kleines Bild. Der Pastor Alexei aus der Ukraine mit seiner Familie. Seit Jahren, für mich ein großes Vorbild, seit Jahren ist er unterwegs und leistet praktische und seelische Nothilfe unter den Leuten in der Ukraine bis hin an die Front. Die Kirche dort versucht inmitten des Wahnsinns ein Ort der Hoffnung zu sein, eine kleine Oase des Friedens und der Liebe. Er hat seine Frau und seine Kinder in Deutschland in Sicherheit, aber er selber bleibt dort und hilft, wo er kann. Letztens waren sie auf einer Jugendfreizeit in den Karpaten. Also er führt auch immer mal Leute aus den Kriegsgebieten in ruhigere Regionen, dass sie aufatmen können. Und als sie bei uns saßen, da war das zu spüren, wie abwesend die Familie war. Wie real ist das eigentlich, der Frieden, den wir hier haben? Habe ich mir gedacht. Das musste ihnen ganz unwirklich erscheinen, weil der Krieg so real war, so alltäglich geworden war, dass man sogar die Angst um sein eigenes Leben schon verloren hatte. So beschrieb er das, wenn er unterwegs ist. Er erzählte auch, was bedeutet es denn, in so einer Situation seine Feinde zu lieben? Es gibt ein Lied von Reinhard May, da besingt er genau diese Sehnsucht, diesen Frieden, nach dem wir uns sehnen, den wir suchen. Er singt da drin: Wann ist Frieden, endlich Frieden und all das Elend vorbei? Wann ist Frieden, endlich Frieden und das Ende der Barbarei? Unsere Welt sucht den Frieden, sehnt sich danach, aber es scheint uns einfach nicht zu gelingen. Und das ist leider nicht nur so auf der politischen Ebene, auf der internationalen oder auf der gesellschaftlichen Ebene, wo es manchmal sich parteipolitisch polarisiert, sondern es ist auch in unserem Miteinander ganz persönlich, in unseren Freundschaften, Beziehungen, Familie, Ehe. Fast jeder hier kennt wahrscheinlich einen ungelösten Streit mit irgendeinem aus der Verwandtschaft. Und dann geht es uns so oft wie den Jüngern hier in der Geschichte, innerlich verschließen wir dann schon die Türen voreinander, aus Angst oder aus Verletzung. An wen denkst du da gerade? Die letzten Tage wurde ja Dresden beschallt von den Toten Hosen. Und was bleibt denn, wenn die Musik verhallt? Die haben einige Lieder, die die Sehnsucht nach Frieden ausdrücken. Ob das in Beziehungen ist, in dem Lied Krieg und Frieden, da beschreiben sie die Erschöpfung nach einem langjährigen Konflikt. Oder in dem Lied Kopf oder Zahl, da singen sie davon, wie man mit einer weißen Fahne ein Friedensangebot bringt. Oder in dem Lied Lass los, da singen sie von den Beziehungskonflikten und wie man vergangene Konflikte doch irgendwie bewältigen könnte. Der Wunsch nach Aussöhnung, aber irgendwie wird er nicht eingelöst. Dann gibt es noch ein ironisches Lied, zynisches Lied, Wünsch dir was, heißt es, und es besingt unsere Hoffnung auf einen ewigen Frieden, auf weltweite Gerechtigkeit. Die Band hat die Hoffnung darauf scheinbar aufgegeben. Aber interessant, dass die Hörer dieses Lied gerade nicht ironisch deuten, sondern für viele wurde das Lied zur Ermutigung. Irgendwie steckt es doch in uns drin, dass wir uns sehnen nach einem Frieden, der hält. Nur in einem ganz persönlichen Lied schwingt etwas mit von Hoffnung, wo Campino über seine Mutter Jenny, die verstorben war, singt, dass wenn er ihr Grab besucht, dann spürt er etwas davon, als gäbe es doch Frieden auf Erden. Und in dem Lied schwingt auch die Hoffnung darauf mit, dass er sie mal wiedersehen wird. So wie die Künstler das beschreiben, so zerrissen ist das oft auch bei uns. Aber gehen wir noch eine Ebene tiefer. Haben wir tiefen Frieden mit uns selbst? Inneren Frieden mit unserer Vergangenheit? Vielleicht bedauern wir etwas? Wo füllen wir vielleicht eine Leere, um ein bisschen Frieden zu spüren? Und wo wird dann die Suche oder Sehnsucht nach Frieden zur Sucht? Jetzt nicht falsch verstehen, die nächsten Beispiele sollen nicht moralisieren, sondern einfach Hinweise sein, dass wir auf der Suche sind nach Frieden. Denn die Bibel verurteilt zum Beispiel ganz und gar nicht den Genuss von Wein. Es gibt aber die Warnung vor dem zu viel. Deutschland liegt auf Platz 5 im weltweiten Ländervergleich, was den Alkoholkonsum angeht. Bei anderen ist es das Rauchen, wo man Frieden spürt. Bei vielen der Kaffee, so wie bei mir. Bei anderen der Zucker oder Süßigkeiten oder übermäßiges Essen insgesamt. Oder die Sehnsucht, immer mehr irgendwelche Videos zu schauen, sich zu informieren, alles zu konsumieren. Durch legale Substanzen, aber auch bis hin zu illegalen Drogen. Menschen versuchen, ihre innere Unruhe zu stillen, sich vielleicht zu belohnen oder Kraft zu tanken. Vor ein paar Tagen kam ich mit einem Freund von einem Kinofilm an einem Elbufer und wir gingen dann so hoch zur Augustusbrücke. Da saß eine Person ganz in Weiß auf den Stufen und hatte so eine Alufolie und hielt sie über ein Feuerzeug. Und da war irgendwie wahrscheinlich so ein Pulver auf dieser Folie. Die Person war ganz in Weiß und die Menschenmassen gingen vorbei und wir entschieden uns dann, komm, wir gehen dahin zurück. Wir haben noch 10 Minuten, bis die Bahn kommt. Und wir sprachen mit ihr. Aber scheinbar war unsere Liebe nicht groß genug, um ihr das zu erzählen, was unser Herz erfüllt. Jesus, der Frieden. Kurz darauf verschwand sie und wir konnten dann nur aus der Ferne für sie beten. Dann stiegen wir in unsere Bahn. Die Dresdner Neue Nachrichten schreiben, Dresden hat ein Drogenproblem. Unsere Stadt ist unter den Top 10 der Drogenhochburgen in Deutschland. Und es gibt nur 4 andere Städte in Europa, die mehr das illegale und brandgefährliche Crystal Meth konsumieren. Auch der Spiegel berichtet davon und in den DNN heißt es weiter, im Durchschnitt steigt der Drogenkonsum in der Stadt. So, wer mal irgendwo in der Neustadt gewohnt hat, der kennt auch die Düfte, die da immer so durch die Gegend schwirren. Aber der Blick geht nicht nur auf illegale Drogen. Dr. Christine Ferse arbeitet seit über 10 Jahren bei der Suchtkoordinationsstelle in Dresden und sie berichtet, auch die legalen Drogen, Alkohol und Nikotin, werden in Dresden überdurchschnittlich viel konsumiert. Warum eigentlich in so einer schönen Stadt, wo es uns gut geht? Warum ist da doch eine Sehnsucht nach Frieden, eine Leere, die irgendwie gefüllt wird? Andere erhoffen sich inneren Frieden durch fernöstliche Meditationstechniken, Verrenkung und Versenkung und irgendwie einen Frieden in sich selber finden. Wieder andere stillen die innere Leere durch Einkaufen, emotionales Shopping. Wir Menschen suchen Frieden an allen möglichen Stellen, in Religionen und Substanzen oder auch in der Intimität. Wer mal das Buch Hohelied gelesen hat, von dem Schlomo, dem Salomo und der Schulamit, da wird am Ende beschrieben, wie sie Shalom finden, Frieden finden. Und genau so ist das auch gedacht, dass durch die Intimität zwischen Mann und Frau Frieden gefunden wird. So hat es Gott eingerichtet. Aber so mächtig, wie das ist, mit der Intimität zwischen Mann und Frau, so zerstörerisch sind natürlich die Irrwege, die sich hier auftun. Die menschenverachtende Internetpornografie ist ein riesiges weltweites Geschäft und es verändert nachhaltig die sexuelle Lerngeschichte im Gehirn. Wir Christen sollten davon ganz entschieden die Finger lassen. Wir Menschen suchen Frieden an allen möglichen Orten. Wir sind geradezu friedenssüchtig. Wo suchst du Frieden? Welche von diesen Beispielen hat etwas mit dir zu tun? Oder dir fallen andere ein? Wo suchst du danach? Der Augustinus hatte auch eine Sehnsucht. Und er hat sie überall gesucht zu stillen. Und endlich beschreibt er dann biografisch, ruhelos ist unser Herz, bis dass es Ruhe findet bei dir, Herr. Damit kommen wir zum Frieden, den wir brauchen. Friede sei mit euch. So begrüßt Jesus die Jünger nach seiner Auferstehung. Und das ist ja einerseits der ganz gewöhnliche jüdische Gruß. Shalom, Friede sei mit dir. Aber im Johannesevangelium taucht dieser Gruß viele Kapitel lang nicht auf. Und hier auf einmal doch. Jesus, der Friedensbringer, sagt mit diesem Gruß nicht nur Hallo, sondern er bringt die neue Schöpfung. Er bringt das Königreich Gottes, indem er ihnen den Geist zuhaucht, seinen Geist, bekommen die Jünger Anteil an diesem ewigen, jetzt noch unsichtbaren Königreich Gottes, das wir aber manchmal spüren. Da, wo wirklich Gerechtigkeit ist, da, wo Frieden ist und auch Freude. Als der Immanuel Kant seine Ideen aufschrieb, wie es denn gehen könnte mit den Völkern, dass sie im Frieden leben, und das wurde ja später wirklich aufgegriffen für den Völkerbund und dann für die Vereinten Nationen, da nannte er diese kleine Schrift zum ewigen Frieden. Denn er erkannte, ein Frieden, der nicht ewig ist, ist eigentlich nur ein Waffenstillstand. Ein echter Frieden, der kann nicht ein vorübergehender sein, sondern er muss ewig sein. Aber Immanuel Kant lässt es offen. Ist das nur ein Wunschtraum oder ist das möglich? Die Erwartungen, die sich an den Messias knüpfen, sind aber genau das. Ein ewiges Friedensreich. Das wird er bringen. Den Frieden, den wir alle brauchen. Auch politisch. Weltweit. Und Juden und Christen stimmen damit überein. Gemeinsam erwarten wir das ewige Friedensreich. Dann, wenn endlich Gerechtigkeit auf der ganzen Welt sein wird und wenn alle Kriege ein Ende haben werden, wenn kein Tod mehr sein wird, kein Leid. Eine Utopie. Nach diesem ewigen Friedensreich ist es eigentlich, wonach wir uns sehen, was wir in uns spüren, wie es eigentlich sein sollte. Wir suchen danach in den vergänglichen Dingen. Wir versuchen uns selber Frieden zu schaffen, aber eigentlich sehnt sich unser Herz nach diesem ewigen Frieden. Die Gottlosen haben keinen Frieden, schreibt Jesaja, aber Jesus ist unser Frieden, schreibt Paulus. Wir müssen das zusammenhalten, die Person und das Königreich. Das eine geht nicht ohne das andere. Die aktuelle Friedensforschung besagt, Wolfgang Dietrich, Innsbrucker Friedensforscher, er nennt den Frieden einen transrationalen, also einen, der unsere Vernunft irgendwie übersteigt, spricht sogar von vielen Frieden. Und eigentlich bezeugt das ja auch schon das Neue Testament Jahrhunderte vorher, dass der Friede Gottes höher ist als alle Vernunft. Warum? Weil er eine Person ist. Jesus selbst. Jesus lässt uns Anteil haben an seinem Frieden, indem er den Heiligen Geist schenkt. Und der Frieden kam nicht, wie erwartet, mit Gewalt, mit Macht, durch die Politik oder durch Aktivismus, sondern er kam gewaltfrei, persönlich, geistlich, unsichtbar, scheinbar so schwach, durch eine sich selbst verschenkende Liebe. Er haucht sie an, schwach wie ein Hauch ist dieser Frieden, aber in seiner Wirkung doch mächtiger als ein Orkan. Der Frieden wird nicht aufgezwungen, er wird nicht aufgedrückt, sondern er wird angeboten, wie ein Geschenk, das wir annehmen können. Der Frieden ist zunächst objektiv. Da ist etwas geschehen am Kreuz. Gott hat Frieden gestiftet zwischen Menschen und ihm, Christus für uns. Und dann ist der Frieden auch subjektiv, Christus in uns. Denn es bringt uns rein gar nichts, wenn der Frieden nur objektiv bleibt, wenn er nicht subjektiv von uns angenommen wird, dieses Geschenk. Wenn wir das einsehen, persönlich als Einzelne, oder sogar als Nation, dass wir uns Frieden nicht selber schaffen können, dass wir Hilfe brauchen, dass Gott uns Frieden schenkt, dann ist das eine frohe Botschaft, das Evangelium. Frieden mit Gott, Paulus hat davon geschrieben, Billy Graham hat davon gepredigt. Hast du diesen Frieden mit Gott? Viele hier wissen darum. Ist dieses objektive Friedensangebot Jesu für dich subjektiv Wirklichkeit geworden? Dann lebt Christus in dir die Hoffnung auf die Herrlichkeit, der Vorgeschmack auf das Ewige. Es ist wie so eine kleine Nuss, dieser Gruß, den Jesus gibt, Und da ist alles drin enthalten. Das Potenzial für einen ganzen Walnussbaum. So ist es vergleichsweise, wenn Christus in uns lebt. Wo ist das, dass du Frieden spürst mit Gott? Wo entfaltest du dieses Potenzial, was in dich gelegt wurde durch den Heiligen Geist? Denn das Geschenk ist erstmal objektiv, dann nehmen wir es subjektiv an oder müssen wir es auch auspacken. Oh, die Zeit ist um. Ja, dritten Punkt lassen wir aus. Wie kann man dieses Geschenk auspacken? Zum Beispiel, indem man es trainiert, was uns geschenkt wurde. Beten, singen, schweigen, fasten, Psalmen lesen, Verse lernen, durchgeben, sich selbst verschenken, Bibel lesen, hingehen und sich einsetzen. Das sind so kleine Übungen, friedenstüchtig zu werden. Das beschreibt den inneren Frieden. Aber jetzt gehen wir noch weiter zum letzten Punkt, der Frieden für die Welt. Denn es heißt ja, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Als Christen und Juden sind wir uns einig, dass der Messias eines Tages in Macht und Herrlichkeit kommen wird. Nur die Christen sagen, es gibt da eine Besonderheit. Er kam schon einmal. Damals nicht in Macht und Herrlichkeit. Damals in Demut und Schwachheit. Er kam, um zu dienen. Er litt, er ging ans Kreuz. Aber nach seiner Auferstehung schenkt er seinen Nachfolgern den inneren, unsichtbaren Frieden. Erst innerer, dann äußerer Frieden. Wenn sein Geist in uns ist, dann drängt dieser Frieden nach außen. Es würde dem ganzen Evangelium widersprechen, wenn wir es nur für uns behalten. Es ist ja ein Verschenken. Der innere Frieden drängt nach außen. Und deswegen sind wir in der Kraft des Heiligen Geistes ausgesandt zu unseren Nachbarn und Verwandten, zu unseren Freunden und Bekannten, zu unseren Arbeitskollegen und sogar bis an die Enden der Erde. Sein Geist ist sozusagen der wahre Wind of Change. Einmal fragten die Jünger Jesus, wann ist denn endlich das Ende der Zeit? Wann kommt denn endlich dieses Königreich Gottes sichtbar? Politisch. Und Jesus antwortete ihnen auf die Frage nach dem Ende der Zeit mit dem Ende der Welt. Denn unsere Aufgabe ist nicht, das Wann zu kennen, sondern das Was. Unseren Auftrag bis an die Enden der Erde. Menschen, alle Menschen brauchen Frieden mit Gott. Sie sehnen sich, auch wenn es ihnen nicht immer klar ist, wonach. Und dieses kostbare Geschenk, das dürfen wir ihnen nicht vorbehalten. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Da ist ja dieses kleine Wörtchen wie. Da steckt ganz viel drin. Wie wurde Jesus gesandt? Er kam arm, er kam schwach. Er kam als ein hilfloses Baby, wie ein Lamm unter Wölfe, wie eine Taube. Und wenn du eine Taube siehst, ist eine praktische Idee. Dann denk doch an den ewigen Frieden, der dir geschenkt ist. Und bete für den Frieden in unserem Land und dass Gottes Königreich sichtbar kommt. Oder, wie hier in der Geschichte, wenn du einen Raum betrittst, dann wünsch innerlich den Leuten Gottes Frieden, auch einen Lebensraum, einen neuen Lebensabschnitt. Wünsch den Menschen, denen du darin begegnest, inneren Frieden. Das Wie Jesus gesandt wurde, zeigt uns auch noch etwas. Er grüßt sie, er spricht ihnen Frieden zu und dann zeigt er ihnen in dem Moment seine Wunden. Denn durch die Wunden am Kreuz kam der Frieden. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. So hat es Jesaja schon hunderte vorher vorausgesagt. So sind wir auch gesandt. Als Verletzliche, Wir alle tragen Wunden mit uns. Wir alle sind Leute, die irgendwo verletzt wurden. Aber gerade darin ist eine Chance zum Frieden. John Paul Lederach, ein renommierter Friedensforscher, ein Mennonit, hat ungefähr 50 Jahre lang in vielen weltweiten Konflikten als Mediator gearbeitet und darüber geforscht. Wie gelingt es denn in Bürgerkriegen oder zwischen Nationen, dass Frieden gestiftet wird? Und nach all diesen vielen Jahrzehnten schreibt er davon, es braucht Leute, die sind verwundete Heiler, wounded healers, oder dass wir unsere Wunden gnädig tragen sollen, gracefully carrying our wounds. Denn unsere Sendung in die Welt, unsere Mission ist nicht, dass wir alles besser können, alles besser machen, sondern wir sind Verwundete. Wir müssen nicht die Helden spielen. Gerade dann, wenn wir uns verletzlich zeigen, verwundbar machen, dann können wir Jesus viel deutlicher widerspiegeln. Dietrich Bonhoeffer schreibt davon, dass ein echter Durchbruch in christlicher Gemeinschaft kommt, wenn wir einander zeigen, wo wir verletzlich sind, wenn wir Schuld bekennen, unsere Wunden offenlegen voreinander. Und ich denke, auch in der Mission kommen die Durchbrüche, wenn wir ehrlich werden, wenn wir uns verletzlich zeigen. Wenn wir jemanden vergeben, zeigen wir uns auch verletzlich. Wir mussten das diesen Sommer erleben, dass unser geparktes Auto angefahren wurde durch ein E-Bike. Eine Nachbarin informierte uns, schaut mal nach, geht mal raus. Und diejenige war auch verletzt. Also unser Auto hatte nur Kratzer, aber sie hatte wirklich hier Wunden. Und wir haben versucht zu helfen und miteinander zu sprechen und dann ihren Wunsch erfüllt, wir holen nicht die Polizei. Sie versicherte uns, ich werde das bezahlen, ich komme dafür auf. Aber dann, als die Rechnung da war, die eine war 1.000, die andere 1.700 Euro, waren die Worte auf einmal nichts mehr wert. Und es ärgerte uns so. Wie kann man etwas zusagen, sogar unterschreiben und dann doch das Gegenteil machen? Gingen wir zur Polizei, wir riefen einen Anwalt an. Aber dann las ich von Paulus im Kolosserbrief, Kapitel 2, Vers 14, dass unsere, ich muss mal genau vorlesen, er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und an das Kreuz geheftet. Weil Jesus uns noch so viel mehr vergeben hat, haben wir entschieden, auch wenn das Gefühl immer noch hinterherkommt, aber die Entscheidung, wir verzeihen dieser Frau. Schreiben ihr einen Brief. Wir waren noch bei ihr zu Hause, sie war nicht da. Wir schrieben ihr und das wurde eine Chance, das Evangelium zu erzählen. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Zum Schluss eine Herausforderung für euch. Ihr könnt gerne dieses Experiment annehmen. Kannst du uns nochmal die nächste Folie machen, bitte? Das Experiment ist folgendermaßen. Wer Mut hat, dreht euch mal zueinander, nur wer möchte, ne? Und erzählt einander eine Verletzung, eine Wunde. Kommentiert nicht viel, hört einander zu, dann sprecht euch diesen Frieden, den wir schon mal am Anfang hatten, den Friedensgruß, sprecht ihn euch zu. Wem das jetzt zu viel ist, kann ich verstehen. Ne? Wer das nicht sagen möchte, könnt auch einfach das lesen und als ein Gebet für euch mitnehmen. Ich wünsche euch Gottes Frieden, Gottes Shalom. Und irgendwann wird dann die Band spielen, dann erzählen auf. Seid mutig.